Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel, heute oben mit diesen Themen. Spitalauslagerung. Im Baselbiet hat das Volk das letzte Wort. Und das bedeutet, bis mit Fallkostenpauschalen abgerechnet wird, sind die Baselbieter Spitäler noch nicht selbstständig. Dann Rheinschifffahrt. Trockenheit setzt Schiffer und Reedereien zu. Absurdes Theater. Die Regielegende Werner Dückeli inszeniert eine groteske Unterrichtsstunde im Schauspielhaus. Und schließlich ein Blick in die Regierungsratsgeschichtsbücher.
Vor vielen Jahren war es so, dass einmal Regierungsräte so 24 Jahre im Amt waren. Das halte ich nicht für vertretbar.
Gerade 24 Jahre will er nicht bleiben, der Carlo Conti, aber nach 12 Jahren im Amt will er es schon noch mal wissen. Das Gespräch mit dem Basler Gesundheitsdirektor im zweiten Teil der Sendung. Das Wetter, meistens sonnig, am Morgen lokale Nebel, 8 Grad, am Mikrofon Gauden Zwacker. In gut 6 Wochen wird die Schweizer Spitallandschaft umkrempelt, die Fallkostenpauschale tritt in Kraft. Landauf, landab haben die Kantone ihre Spitäler darum aus der Verwaltung ausgelagert, um sie parat machen für den Wettbewerb. Genau über das hat heute auch der Baselbieter Landrat entschieden. Und das sehr knapp. Mit 41 zu 37 Stimmen sagt der Landrat zwar Ja zur Auslagerung, verfehlt das nötige 4/5 mehr dabei, damit aber bei weitem. Und darum hat jetzt das Stimmvolk das letzte Wort. Im Landrat ist heute Kritik zu hören, dass die Vorlage so spät kam. Die Grünen zum Beispiel würden nur mit Mauern zustimmen, hat Marie-Therese Behler gemeint. Ihre Fraktion hat sich gefragt,
ob Pest oder eine schwere Grippe die zumutbarere Krankheit sei für die neuen Spitäler. Und man hat sich für die schwere Grippe entschieden und ist für die Zustimmung.
Wenn die Vorlage jetzt also an die Urne geht, steht eins sicher fest. Bis zum 1. Januar, wo die Spitäler neu abrechnen, sind die Baselbieter Spitäler sicher noch nicht selbstständig. Auch wenn das Volk dann Ja sagt, es gibt also eine Verzögerung. Damit fertig werden, muss der Spitaldirektor Heinz Schneider. Er soll Chef werden vom ausgelagerten Kantonsspital Basel-Land, dem neuen Spitalverbund von den öffentlichen Baselbieter Spitäler, der eigentlich am 1. Januar parat sein sollte. Der Thomas Kamper hat mit dem Heinz Schneider geredet.
Heinz Schneider, jetzt gibt es eine Volksabstimmung über die Auslagerung der Spitäler im März 2012, also etwa 3 Monate, nachdem die neue Spitalfinanzierung anfängt. Was heisst das jetzt für Sie?
Das heisst, dass wir im Projekt Trilogie, wo wir ja auf dem Weg sind, weiter arbeiten, weil wir haben immer in die Richtung geschafft, dass wir nachher ausgegliedert werden, auch rückwirkend ausgegliedert werden. Und auch der Zusammenschluss von diesen drei Häusern läuft in diesem Projekt Trilogie voran. Also wir lassen uns jetzt von dem etwas verspäteten Datum nicht von unserem Weg abbringen.
Was wäre, wenn das Baselbieter Volk Nein sagt zu dieser Vorlage?
Dann müssen wir sich überlegen, ob man zumindest die drei somatischen Spitäler in einen Dienst stellen würde. Dann wäre auch die ganze Arbeit, die wir jetzt gemacht haben, und die zukunftsgerichtete Arbeit, nicht ganz verkatzt.
Die drei somatischen Spitäler sind bei der Holz, Liestl, Laufen. Die sind ja jetzt eigentlich drei Dienststellen gewesen, kann man sagen. Dann wäre es also eine.
Eine, ja.
Das wäre aber die zweitbeste Lösung, oder?
Es wäre die zweitbeste Lösung, weil die Ausgliederung einfach schon Vorteil bringt, um im Markt oder im Wettbewerb uns zu bewegen.
Jetzt sind wir im Oktober 2011. Ich habe es gesagt, die neue Spitalfinanzierung geht am 01.01.2012 an. Wie weit sind wir in der Vorbereitung?
Die Spitalfinanzierung hat ja eigentlich nichts damit zu tun, mit der Auslagerung oder auch mit dem Zusammenschluss von diesen drei Spitälern. Und da haben wir vor Jahren ja schon angefangen und wir sind bestens vorbereitet, was DRG würde heissen für das neue Kantonsspital Basel-Land oder auch für die einzelnen Spitäler, Laufen, Brudrholz und Liestl.
Das heisst, die Auslagerung der Spitäler, also die Detailverselbstständigung, macht man eigentlich nicht wegen der neuen Spitalfinanzierung oder nicht nur wegen der neuen Spitalfinanzierung, das hat andere Gründe.
Also man macht es natürlich auch, weil es den Wettbewerb und den Markt verändern. Dass wir dort gleich lange Spiesse haben, möglichst gleich lange Spiesse. Es wird auch dort nicht gleich lange Spiesse geben, wie das die Konkurrenten haben. Aber man kann es nicht in einem direkten Zusammenhang bringen, weil wenn man in der Verwaltung bleiben würde, kommt ja die neue Spitalfinanzierung ja auch. Und dann muss man ja auch bereit sein.
Herr Schneider, es gibt noch eine Unsicherheit in diesem ganzen Gebilde, in dieser Mechanik, nämlich die Zukunft des Bruderholzspitals. Weil da sind ja Abklärungen gelaufen, man kennt noch nicht alle Ergebnisse, was da rauskommt. Nehmen wir jetzt mal an, man kommt zum Schluss im Kanton Basel, wir bauen kein neues Bruderholzspital, das brauchen wir eigentlich nicht, wir lösen das anders. Was ist denn?
Von dem gehe ich jetzt nicht davon aus, weil in der Landratsvorlage ist ja in der eigenen Strategie ja beschrieben, dass die drei Standorte bleiben, Laufen, Bruderholz und Liestal. Folglich, als designierter CEO vom Kantonsspital Basel-Land, plane ich natürlich mit allen drei Häusern. Das wäre ja dann eine neue Ausgangslage, aber die ist ja jetzt nicht Wirklichkeit, sondern ich plane so, wie jetzt das in der Vorlage beschrieben ist. Also wird am Bruderholz klar Zukunft geplant.
Der Heinz Schneider, designierter Chef vom Kantonsspital Basel-Land, die Frage hat der Thomas Kamper gestellt. Wir bleiben gerade noch im Landrat. Der 14er wird in den nächsten Jahren gründlich erneuert. Die Tramlinie kann im Planungsgebiet Salina-Raurica verlängert werden und die 14er-Schienen, die schon bestehen, werden saniert. Zu beidem hat der Landrat heute Ja gesagt. Unter anderem hat er Ja gesagt zu einem Kredit von 23 Millionen Franken. Mit diesem Geld wird die Tramlinie zwischen der Kantonsgrenze zu Basel-Stadt und Brattelen erneuert. Die Curling-Weltmeisterschaft 2012 in der St. Jakobshalle kann stattfinden. Der Landrat hat heute das Ruhetagsgesetz abgeändert. Das heisst, die Regierung kann jetzt Sportveranstaltungen auch an hohen Feiertagen bewilligen, wenn sie im Interesse vom Kanton liegen. Die Regierung soll aber Zurückhaltung walten lassen bei so Ausnahmebewilligungen, verlangt der Landrat. Der Volkswirtschaftsdirektor Peter Zwick hat das heute im Landratssaal versprochen und gerade auch noch einen Antrag gestellt.
Ich habe ja angedeutet, dass wir es in Kraft setzen bei der zweiten Lesung machen auf den 1. Dezember. Ich beantrage, wenn wir die zweite Lesung jetzt machen, in Kraft setzen am 17. November, also heute, wenn Sie abgestimmt haben.
Der Landrat hat heute also die erste und zweite Lesung gerade am gleichen Tag gemacht und das ist ungewöhnlich. Mit dieser Geschwindigkeit hat das Baselbieter Parlament dafür gesorgt, dass die Organisatoren von der Curling-WM zuschaffen können. Und dann hat sich der Landrat auch mit dem Finanzausgleich beschäftigt. Umstritten ist nach wie vor, wie viel die reichen Gemeinden den Armen abgeben sollen. Der Landrat hat darum heute den Finanzausgleich neu geregelt. Schon wieder neu geregelt, nachdem er erst letztes Jahr geändert worden ist. Neu wird der Betrag plafoniert, den die reichen Gemeinden zahlen müssen. Es gibt also eine Obergrenze. Die Diskussion ist damit aber noch nicht vom Tisch. Es ist nämlich immer noch eine Initiative hängig, die die reichen Gemeinden lanciert haben. Weitere Meldungen. Frankreich muss alle seine 58 AKWs nachrüsten, aus AKW Fessenheim. Das ist das Ergebnis der Stresstests, die Frankreich nach der Katastrophe von Fukushima bei all seinen Kernkraftwerken gemacht hat. Gewappnet werden müssen die AKW in Frankreich vor allem für Erdbeben oder Überschwemmungen, schreibt das französische Institut für Strahlenschutz in seinem Bericht. Die Nachrüstungen länger. Geschlossen werden müssen keins von den AKW in Frankreich. Mehr zum Thema hören Sie nach der 6. im Echo der Zeit hier auf DRS1. Bei Huntsman streiten Chefs und Gewerkschaften immer noch um den Sozialplan. Die Gewerkschaft Unia hat heute ein Angebot von Huntsman zurückgewiesen. Es sei mickrig, schreibt Unia in einer Mitteilung. Vor allem in Sachen Frühpensionierungen und Abgangsentschädigungen müsse mehr drin liegen. Huntsman will in Basel 600 Stellen abbauen. Bis am Montag erwartet die Gewerkschaft ein neues Angebot. In Basel am Bahnhof hat die SBB heute den neuen Fahrplan vorgestellt, der am 11. Dezember in Kraft tritt. Die spektakulärste Neuerung an Basel ist der neue doppelstöckige TGV. Von Basel aus geht die Reise nach Paris dank einem neuen Streckenabschnitt gerade mal noch 3 Stunden. Dafür geht die Reise nach Mailand eine halbe Stunde länger. Die SBB will diesen Weg auf dieser Strecke pünktlicher werden. Wann haben Sie zum letzten Mal einen Schirm gebraucht? Es ist trocken im Moment. So trocken, dass jetzt auch die Rheinschifffahrt wieder leidet. Weil der Rhein wenig Wasser führt, können die Schiffe nicht mit voller Ladung auf- und abfahren. Zum Teil können sie 70% weniger wahrladen. Die Reederei Danzer zum Beispiel denkt jetzt über Massnahmen wie Kurzarbeit nach. Der Benedikt Erni ist heute Nachmittag aufs Schiff.
Im Hafen von Weil am Rhein liegt das Containerschiff Aigo. Die Novembersonne scheint durchs Steuerhaus im hinteren Teil vom über 100 Meter langen Schlappen. Der Schiffsführer Roland Fessler kann diese spezielle Stimmung auf dem Rhein aber zurzeit nicht geniessen. Der Rhein hat schon seit Wochen zu wenig Wasser und es ist auch keine Besserung in Sicht. Für Roland Fessler bedeutet das, dass er viel weniger Fracht kann mitnehmen als sonst.
Ja, also von der Ladung her, die wir mitnehmen, ist die Situation ziemlich schwierig, weil wir nehmen fast nichts mehr mit. Wir können mit ziemlich wenig Tiefgang fahren. Das sind 600-700 Tonnen, die so ein Schiff mitnimmt, das normalerweise fast 2000 Tonnen gross ist.
Seit fast 40 Jahren ist Roland Fessler auf dem Rhein unterwegs. Angefangen hat er als Matros und hat sich bis zum Schiffsführer aufgeschafft. Eine solche Situation wie in diesem Jahr hat er aber noch nie erlebt. Im Januar war der Rhein für mehrere Wochen wegen einem Unfall in Deutschland gesperrt. Im April und Mai haben die Schiffe wegen zu wenig Wasser schon einmal weniger Ladung mitnehmen können. Und jetzt hat der Rhein schon wieder zu wenig Wasser.
Ja, Niederwasser haben wir schon immer einmal gehabt. Aber dass es so schlimm, also dass jetzt so viele Ereignisse hintereinander kommen, das ist jetzt eigentlich eher die Ausnahme. Im Sommer ist es wieder ein bisschen besser geworden, ist das Wasser wieder ein bisschen gestiegen. Und jetzt ist eigentlich seit dem August ist das Wasser konstant am Fallen.
Gedanken macht sich Roland Fessler auch wegen der Kunden. Ob die auch weiterhin bereit sind, Güter auf dem Rhein zu transportieren. Die Konkurrenz, die schlafe ich nicht.
Das Problem ist wahrscheinlich, dass wenn man die Kunden an die Bahn verloren hat, dass man dann ziemlich lange braucht, bis man sie wieder zurückgewonnen hat. Also, wenn einmal ein Kunde gesagt hat, ich gehe jetzt mit der Bahn fahren, das kommt mir, das ist sicherer, dann überlegt sich der, dass es noch zweimal ob er wieder auf die Schifffahrt zurückkommt, obwohl die Schifffahrt im Prinzip wahrscheinlich günstiger wäre.
Fahren muss Roland Fessler aber trotzdem. Auch wenn der Rhein weniger Wasser hat, bedeutet das für ihn nicht weniger Arbeit. Das Schiff kann er aber, wie gesagt, mit weniger Fracht laden und das macht das Steuern vom Schiff schwieriger.
Wenn wir jetzt so durch den Oberrhein fahren, dann liegen wir so hart aufs Wasser, sagen wir dem im Schifferdialekt, oder? Dass wir immer mit Grundberührung rechnen müssen. Man muss immer konzentriert fahren. Man kann sich nicht erlauben, mal ein paar Meter aus dem Fahrwasser zu fahren. Man muss immer schauen, dass man im Fahrwasser bleibt. Andere Schiffe wollen das auch und dann wird es immer ziemlich eng.
Der Blick in die Zukunft stimmt Roland Fessler nicht unbedingt optimistischer. Mit der Klimaerwärmung soll es laut Studien immer mehr Niedrigwasser, aber auch Hochwasser geben. Dass der Rhein auch bei wenig Wasser kann befahren werden, müsste die Fahrerinnen ausbaggern oder das Wasser mehr gestaut werden. Beides Wünsche von Roland Fessler, die aber praktisch nicht realisierbar sind, weil die Natur unter einem solchen Eingriff leiden wird. Der Widerstand gegen solche Projekte wäre zu gross. Bleibt der Rheinschiffer im Moment nur noch die Hoffnung auf mehr Wasser?
Man sagt eigentlich, die Regel ist, dass auf der Advent kommt das Adventswasser. Das ist so eine alte Schifferregel. Das hat bis jetzt eigentlich immer Gültigkeit gehabt, dass also Ende November, Anfang Dezember, wenn es irgendwo in den Bergen schneien und unten regnen, dann steigt das Wasser in der Regel wieder. Ich hoffe, dass das bald einmal kommt.
Ein Adventswasser ist aber heute nicht in Sicht. In den nächsten Tagen bleibt es trocken und Regen gibt es keinen.
Dückelin-Premiere gestern oben am Theater Basel. Mit seiner neuesten Inszenierung kehrt der Werner Dückeli zu seinen Anfängen zurück. Er hat schon in den 50er Jahren in Paris das absurde Theater von Eugène Ionesco inszeniert. Gestern hat jetzt am Theater Basel wieder eine Ionesco-Inszenierung vom Dückelin-Premiere geführt. Die Unterrichtsstunde. Eine kurze Stunde voll von Theaterglück, findet DRS2-Kulturredakteurin Elinor Landmann.
So gar nichts Nostalgisches hat die Rückbesinnung von Werner Dügelin auf seine Anfänge. In den 50er Jahren hat er mit Ionesco angefangen als Regisseur, dann Theaterkarrieren aufs Parkett gelegt, als Regisseur und Intendant. Und jetzt kommt wieder der Ionesco dran. Vor zwei Jahren hat der Werner Dügelin in Basel die Kahle Sängerin inszeniert. Jetzt nimmt er sich die Unterrichtsstunde vor und zeigt mit deren Inszenierung, dass das absurde Theater vom Eugène Ionesco noch lange nicht in der Theatergeschichte muss verstauben. Drei Schauspieler stehen auf der Bühne, Nicola Weisset, Marie Jung und der Vincent Leitersdorf. Sie tragen schwarze Anzüge, altmodische Hüte und liefern einen Prolog ab, wo uns heutigen erzählt, was absurdes Theater war. Ein amüsantes Spiel um die Sinnlosigkeit der Sinnsuche. Die drei versuchen etwas zu beschreiben, scheitern grandios, gestehen sich ein, dass sie außerdem nichts verstanden haben und sich trotzdem amüsieren.
Ja, das war das Erstaunliche. Sonst ist es eher traurig, wenn man etwas nicht versteht. Aber diesmal macht es uns lachen.
Vielleicht gab es gar nichts zu verstehen.
Vielleicht gibt es nichts zu verstehen in dem absurden Prolog von Jean Tardieu. Vielleicht gibt es auch nichts zu verstehen in der Unterrichtsstunde von Ionesco. So präpariert lässt sich das Publikum genüsslich ein auf den Oben. Der rote Vorhang geht auf und eine Studentin von heute tritt auf. Mit Glitzergurt und roten Turnschuhen. Beim Professor will sie Unterricht. Im Rechnen, in der Sprache. Schnell wird klar, dass die zwei sich in die Haare geraten, weil sie sich auf nichts können einigen können. Was ist eine Zahl? Was bedeutet Minusrechnen? Und was heisst schon verstehen? Beim Spruchunterricht gleitet da oben locker ins Komische.
Sagen Sie jetzt, wie heißt auf Deutsch, die Rosen meiner Großmutter sind ebenso gelb wie mein Großvater, der Chinese war?
Auf Deutsch.
Auf Deutsch.
Die Rosen meiner, wie sagt man Großmutter auf Deutsch?
Auf Deutsch Großmutter.
Die Rosen meiner Großmutter sind ebenso gelb. Sagt man gelb auf Deutsch?
Ja, klar.
Ein absurder Versuch, einen deutschen Satz ins Deutsche zu übersetzen. Der Werner Dügelin inszeniert das alles mit leichter Hand und viel Sinn für Komik und Rhythmus. Das ist Edelboulevard mit Tiefgang, weil die Schauspieler ihre Figuren ernst nehmen und kleine Charakterstudien abliefern. Studentin und Professor gehen im Laufe vom Oben aufeinander los. Geschlechterkampf, erotisches Spiel, Generationenbrüche. Wie zwei Tiger zerfleischen sich die beiden. Erst mit Wort, dann geht's ans Lebige. Der Professor ermordet seine Schülerin. Das ist ein Lustmord mit viel Blut, erschütternd, brutal, sexuell aufgeladen und völlig absurd. Im Publikum kann sich das niemand erklären. Beunruhigend. Gerade vorher hat ihm da oben doch noch so elegant umarmt. Ein Werner Dügelin ist mit deren Inszenierung ein Kunstwerk gelungen. Der UNESCO geht uns auch heute noch etwas an. Und glücklich ist, wer mit dem Werner Dügelin kann neu entdecken.
Delino Landmann. Die nächste Aufführung von «Die Unterrichtsstunde» ist nächsten Montag zu oben im Schauspielhaus vom Theater Basel. Ein knappes Jahr vor den Wahlen in Basel-Stadt ist ein erster Pflock eingeschlagen. Der Basler Gesundheitsdirektor Carlo Conti kandidiert nochmals für den Regierungsrat. Das hat er heute in der Basler Zeitung bekannt gegeben. Der Carlo Conti ist der erste von den 7 Regierungsmitgliedern, der seine Kandidatur angekündigt hat. Mit seinen bald 12 Jahren in der Regierung ist er der Amtsälteste. Jetzt kandidiert er also zum 4. Mal. Der Martin Jordan hat mit dem Carlo Conti geredet.
Carlo Conti, im Interview mit der Basler Zeitung kündigen Sie heute an, dass Sie nochmal für den Regierungsrat kandidieren. Sind Sie froh, dass jetzt draus ist, wie Sie sich entschieden haben?
Ja, es war ein ganzer Prozess und in dem Sinn bin ich froh, dass es jetzt klar ist. Der unmittelbare Aufhänger ist natürlich die bevorstehende Wahl zum Präsident von der Gesundheitsdirektorenkonferenz. Und dann haben die Journalisten in der Bundeshausredaktion natürlich halt die Kombination gemacht und haben gemerkt, dass das nur möglich ist, wenn man auch im Basler Regierungsrat ist. Und so ist es, ja.
Im Interview sagen Sie aber auch, Sie haben Ihrer Partei, der CVP, angeboten, dass Sie nicht mehr für ein Amt kandidieren, dass Sie Ihr Amt zur Verfügung stellen. Die Partei hat Sie aber gebeten, dass Sie nochmal antreten. Für mich ist das nicht eine Ankündigung von einer Kandidatur, die aus Überzeugung kommt.
Doch, doch, aus tiefer Überzeugung. Ich habe grosse Freude an meiner Arbeit und möchte das auch können weitermachen. Nein, die Überlegung ist eine einfache. Es gibt gewisse Parteien, die haben sogar in der Statuten eine 12-jährige Amtszeitbeschränkung. Und ich finde halt eben auch, so 12 Jahre ist so ein Moment, wo man einmal der Partei sagt, hört, darüber sollte man reden. Vor vielen Jahren war es so, dass einmal Regierungsräte so 24 Jahre im Amt waren. Das halte ich nicht für vertretbar in der heutigen Zeit. Und darum finde ich, sollte man nach 12 Jahren einen Prozess initiieren und mit der eigenen Partei reden. Das war der Ausgangspunkt gewesen. Und das haben wir ganz offen und ganz nüchtern miteinander diskutiert. Und es war ganz klar gewesen, dass auch von Seite der Partei der Wunsch klar auf dem Tisch war.
Aber es entsteht ein bisschen der Eindruck, das ist fast ein bisschen contre-coeur. Sie stellen sich nochmal zur Verfügung, weil die Partei das will.
Nein, das habe ich jetzt gerade gesagt. Das ist genau umgekehrt. Ich möchte gerne weitermachen, aber ich finde, es gehört zu den Spielregeln als Regierung so, dass man die eigene Partei fragt. Sind ihr auch dieser Meinung? Ja oder nein? Das ist der Prozess.
Vorher haben Sie gesagt, 24 Jahre kämpfen Sie nicht in Frage. Jetzt sind Sie 12 Jahre im Amt. Wenn Sie eine ganze Amtsperiode machen, wären Sie 16 Jahre im Amt. Kann man auch nach 12 Jahren noch neue Ideen generieren? Vor allem auch, wenn man im gleichen Departement ist, wie Sie jetzt seit dem Anfang.
Ja, das kann man und ich fühle mich auch dazu befähigt. Gesundheitspolitik ist etwas, das sehr stark enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Kanton erfordert. Und ich habe jetzt doch in den letzten 4 Jahren an entscheidenden Stellen mitgeholfen, im gesamtschweizerischen Gesundheitswesen Weichen zu stellen. Und da haben wir zwar grundlegende Entscheidungen vorantrieben, aber es gibt doch noch einige Baustellen, einige Schnittstellen, einige Details. Und an denen gemeinsam zu arbeiten, Bund und Kanton, nicht nur im eigenen Kanton, sondern auch im Rahmen der Direktorenkonferenz als Präsident der Gesundheitsdirektoren, das ist äußerst reizvoll und gibt noch genug interessante Arbeit.
Sie sind der erste Regierungsrat, der sagt, er will noch mal kandidieren. Mit welcher Ausgangslage rechnen Sie denn in einem Jahr bei diesen Regierungsratswahlen? Von welchen Parteien erwarten Sie Kandidaturen?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das ist Sache der Parteien, die Nominationen zu machen. Ich habe keine Hinweise oder Indizien aus dem Kreis von meinen Regierungskollegen, dass jemand nicht wieder wählen kandidieren. Aber das müssen die Parteien entscheiden und müssen Sie meine Kolleginnen und meine Kollegen selber fragen.
Im Nationalratswahlkampf hat die CVP ja bei den bürgerlichen Parteien für Unmut gesorgt, weil sie die Listenverbindung eingegangen ist mit den Grünliberalen, BDP und EVP. Rechnen Sie denn jetzt mit einer Retourkutsche für die CVP bei den Regierungsratswahlen? Oder anders gefragt, zählen Sie auf den bürgerlichen Sukkurs, was Ihre Wahl betrifft?
Ich muss als Regierungsrat mich hier nicht äußern zu parteipolitischen Positionsbezügen. Das sollen die Parteipräsidenten untereinander abmachen. Für mich ist nur wichtig, dass Regierungsratswahlen Persönlichkeitswahlen sind und die Bevölkerung, glaube ich, kann beurteilen, ob ich meine Arbeit gut gemacht habe oder nicht gut gemacht habe. Und so betrachtet bin ich eigentlich zuversichtlich, dass hier die Leistungen von einem Regierungsrat und seine Art eigentlich im Vordergrund steht.
Aber sollen die bürgerlichen Parteien Ihrer Meinung nach mit einem Viererticket antreten?
Das war einmal so Usus gewesen, aber wie gesagt, die Parteien sollen darüber debattieren, darüber entscheiden. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe, dazu jetzt Empfehlung abzugeben.
Aber Ihr Ziel ist es doch auch, eine bürgerliche Mehrheit in der Regierung wieder anzubekommen?
Das kann durchaus ein Ziel sein, muss auch ein Ziel sein für die bürgerlichen Parteien. Aber darüber müssen sich die Parteien äußern und nicht ich als Regierungsrat.
Carlo Conti, Sie dienen das Präsidium von der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren schon rausstreichen, mehrmals jetzt in diesem Gespräch. Das ist ja auch mit Arbeit verbunden. Gleichzeitig wünschen sich natürlich die Wähler zu Basel, eigentlich vor allem eine Regierung, die sich hier für Basel engagiert.
Ja, natürlich. Und ich bin auch in erster Linie in Basel gewählt und glaube, ich komme meinen Verpflichtungen hier nach. Der Vorteil, den man in so einer Funktion hat, ist auch, dass man natürlich enorm viel Kontakt hat in Bern. Und das gibt doch noch die Möglichkeit, dass man neben der Aufgabe als Gesundheitsdirektor für die Region, für den Kanton Basel-Stadt in Bern auch doch eine Haufen Möglichkeiten hat, für unsere Interessen außerhalb der Gesundheitspolitik zu lobbyieren.
Der Basler Gesundheitsdirektor Carlo Conti, die Frage hat ihm Martin Jordan gestellt. Jetzt ist es 5:53 im Regionaljournal Basel auf DRS1. Hier nochmals das Wichtigste aus dieser Sendung in Kurzform. Zur Auslagerung der Baselbieter Spitäler hat das Volk das letzte Wort. Der Baselbieter Landrat hat heute zwar Ja zur Auslagerung gesagt. Der Entscheid ist aber sehr knapp gefallen, darum geht die Vorlage jetzt an die Stimmurne. Damit steht fest, bis zum 1. Januar, wo die Spitäler neu mit Fallkostenpauschalen abrechnen, sind die Baselbieter Spitäler sicher noch nicht selbstständig. Der tiefe Pegel vom Rhein macht den Rheinschiffer Sorgen. Sie können nicht mehr richtig laden. Bis zu 70% weniger Ware können sie transportieren als bei normalem Wasserstand. Die Rheinschiffer befürchten darum jetzt, dass sie Marge an die Bahn verlieren. Schon im Frühling hat der Tiefpegelstand der Rheinschiffer zu schaffen gemacht. Ein knappes Jahr vor den Wahlen in Basel-Stadt ist ein erster Pflock eingeschlagen. Der Basler Gesundheitsdirektor Carlo Conti kandidiert nochmals für den Regierungsrat. Er ist der erste von den 7 Regierungsmitgliedern, der seine Kandidatur bekannt gibt. Seiner Partei hat der Carlo Conti zwar angeboten, nicht mehr anzutreten, die CVP-Parteileitung hat ihn aber gebeten, nochmals zu kandidieren. Trotzdem käme seine Kandidatur aus voller Überzeugung, sagt der Carlo Conti im Interview mit dem Regionaljournal. Und jetzt zum Wetter mit dem Thomas Kleiber von SF Meteo.
Es gibt eine relativ kalte Nacht mit Tiefstemperaturen von minus 4 bis 0 Grad. Morgen Morgen ist es lokal zuerst einmal noch grau, weil es Nebel oder Hochnebel rum hat. Dann löst sich aber auf und dann schlussendlich ist in der ganzen Region wieder sonnig. Temperaturen kommen am Nachmittag in den Tälern auf etwa 4 bis 7 Grad. Auf der Höhe oben, sagen wir mal zum Beispiel in Rünenberg, gibt es bis zu 8 Grad. Am Wochenende bleibt es praktisch beim gleichen Wetter. Das heisst, am Vormittag hat es lokal ein bisschen Nebel oder Hochnebel, was sich auflöst. Und dann scheint meistens die Sonne. Nur gerade so zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag kann es ein paar dichtere Wolken haben. Temperaturen bleiben nach wie vor im November im milden Bereich mit 6 bis 9 Grad.
Das war das Regionaljournal Basel vom Donnerstag oben. Mehr von uns hören Sie morgen Morgen um 6:30 wieder. Unter anderem berichten wir über die Basler Buchmesse, die in den nächsten Minuten eröffnet wird. Im Internet finden Sie uns unter regionaljournal.ch. So viel von uns für heute. Am Mikrofon Gaudenz Wacker.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.